SWR 2 Forum.
Heute zum Thema für immer Schwellenland. Indien vor der Parlamentswahl. Am Mikrofon ist Michael Riesel. Es ist eine der größten politischen Veranstaltungen der Welt. Ab dem 11. April wählen rund 900 Millionen Inder an insgesamt 7 Tagen ihr neues Parlament. Die Wahl ist auch eine Abstimmung über die Zukunft von Premierminister Narendra Modi. Bei seinem Wahlsieg vor 5 Jahren galt er als Indiens neuer starker Mann, der den Leuten Hoffnung gibt, weil er das Land reformieren und dem Volk zu mehr Jobs und einem besseren Leben verhelfen will. Aber vor allem unter den vielen jungen Indern ist die Arbeitslosigkeit hoch, Millionen Menschen leben in bitterer Armut und die Gegensätze zwischen Arm und Reich spalten die Gesellschaft. Wie stabil ist die indische Demokratie? Was kann dem Land in dieser Situation helfen? Droht Indien im Vergleich zu China, das politisch und wirtschaftlich schon längst zur Weltspitze gehört, seine historische Chance zu verpassen und ein ewiges Schwellenland zu bleiben? Darüber wollen wir diskutieren in diesem SWR2-Forum mit Professorin Dr. Sandra Destradi vom GIGA-Institut in Hamburg. Sie leitet dort den Forschungsbereich Macht und Ideen, dem Politikwissenschaftler Dr. Christian Wagner von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Und aus Neu-Delhi ist uns Silke Dietrich zugeschaltet. Sie berichtet für die ARD als Korrespondentin aus Südasien. Frau Dietrich, wenn Sie Ihr Studio in Neu-Delhi verlassen, trotz der vom Smog verpesteten Luft auf die Straße gehen und die Leute nach der Stimmung vor dieser Wahl fragen. Ist die Mehrheit heute noch für den Premierminister?
Eigentlich ja. Es ist natürlich sehr unterschiedlich, wen man fragt. Die Mittelklasse, da gibt es ganz viele, die sehr enttäuscht sind. Das gibt es eigentlich in allen Bereichen, bei den Jungen, bei den Alten. Vor allen Dingen alteingesessene Demokraten sind sehr enttäuscht, säkulare Leute, Muslime sind enttäuscht. Aber es gibt auch die absoluten Modi-Fans. Modi als Vater der Nation, der das Land voranbringt, der die starke Hand hier gezeigt hat. Also es ist wirklich ein komplett polarisierendes Bild, was sich hier abzeichnet.
Herr Wagner, bei der Parlamentswahl vor 5 Jahren feierte Modi einen Erdrutschsieg. Seine Partei, die BJP, holte damals die absolute Mehrheit der Sitze im Unterhaus. Er war Indiens neuer starker Mann. Hat er diesen Kredit verspielt?
Na, er hat diesen Kredit, glaube ich, nicht vollständig verspielt. Frau Dietrich hat ja schon darauf hingewiesen, dass er natürlich weiterhin eine sehr hohe Zustimmung hat. Er ist weiterhin in Umfragen auch der beliebteste Politiker. Allerdings gibt es in Indien auch immer das Phänomen des Amtsinhaber Malus. Das heißt, die regierende Regierung wird abgestraft. Wir haben das bei den letzten Landtagswahlen im Dezember gesehen. Deshalb gehe ich schon davon aus, dass er in dieser Wahl keine absolute Mehrheit mehr erringen wird. Vermutlich wird seine Partei aber dennoch die stärkste Partei. Das heißt, er würde wieder den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten. Allerdings müsste er sich dann andere Koalitionspartner suchen.
Frau Destradi, wie sehen Sie das? Ist die Frage bei dieser Wahl nicht, ob Modi gewinnt, sondern nur wie hoch?
Im Grunde ja, genau darum geht es. Und was Modi gerade tatsächlich gelingt, ist wieder den Wahlkampf gerade in den letzten paar Tagen und Wochen zu seinen Gunsten zu drehen, indem er sehr stark auf Fragen der nationalen Sicherheit fokussiert. Was wir richtig beobachten, ist gerade ja wieder so ein Zurückschwappen des Vertrauens hin zu diesem starken Anführer. Modi präsentiert sich als Wachmann der Nation und durch diese Fokussierung auf nationale Sicherheit und gerade nach dem Anschlag und den Luftschlägen gegen angebliche Trainingscamps von Terroristen in Pakistan und neuerdings gab es den Abschluss eines Satelliten. Also Indien als Weltraummacht, das sind alles Themen, die Modi jetzt sehr stark im Wahlkampf pusht, um eben auch von den Schwächen auf der wirtschaftlichen Seite und von dem, was er nicht geliefert hat an Versprechen, abzulenken.
Modis härtester Konkurrent ist der 48-jährige Rahul Gandhi, der nicht verwandt ist mit dem indischen Freiheitskämpfer und Nationalheiligen Mahatma Gandhi. Rahul Gandhi steht an der Spitze der Kongresspartei, der ältesten Partei Indiens. Was kann er Modi entgegensetzen?
Tja, also der Kongress hat gerade sein Wahlprogramm vorgestellt und das ist ein genuin linkes Wahlprogramm, in dem es wirklich darum geht, die arme Bevölkerung anzusprechen. Ja, das heißt, es wird dort versprochen, dass jedem armen Haushalt 72.000 Rupien pro Jahr, etwas über 900 Euro, zur Verfügung gestellt werden als eine Art Grundeinkommen sozusagen. Verschuldeten Bauern sollten ihre Schulden erlassen werden. Die Frage ist nur, wie groß das Vertrauen der Wähler sein wird, dass die Kongresspartei das auch umsetzen kann und umsetzen wird.
Ja, ich sehe das ganz genauso. Ich habe auch das Gefühl, es geht im Moment zwar hier um zwei Männer, aber wenn man jetzt nur die beiden mal miteinander vergleicht, dann schillert definitiv Narendra Modi viel mehr. Das Vertrauen, das er als Vater genießt. Rahul Gandhi, obwohl er schon fast auf die 50 zugeht, wird von vielen hier noch so als das Bübchen angesehen. Er ist zwar nicht mit Mahatma Gandhi verwandt, aber er ist eben der Spross dieser wahnsinnigen Politikerdynastie, die Jahrzehnte hier in Indien regiert hat. Das heißt, er ist derjenige, der war aber vorher auch in den USA, der war in London, der hat lange Zeit gebraucht, bis er überhaupt in die Politik gehen wollte. Der war der Witz in vielen sozialen Netzwerken. Das hat sich jetzt ein bisschen gewandelt. Er ist ja schon gegen Narendra Modi angetreten bei den letzten Wahlen. Jetzt versucht er ein bisschen mehr auf Seriosität, aber es ist schon sehr schwer gegen diesen Narendra Modi, der so groß und so väterlich daherkommt, dann Vertrauen in den zu fassen, der ja auch, obwohl er ein jüngerer Mann ist, obwohl er ein Mann von Welt ist sozusagen, auch wiederum diese Dynastie repräsentiert, diesen ja, Muff der Jahrzehnte dieser Kongresspartei, wo viele einfach, wie Sie haben es schon gesagt, Frau Distradi, einfach kein Vertrauen mehr haben, weil das war ja auch eigentlich das, warum Modi so haushoch gewinnen konnte, dieser Sumpf an Korruption und diese alten Geflechte, die wollten damals alle aufbrechen.
Ja, Rahul Gandhi, sein Vater war Premierminister, seine Großmutter, sein Urgroßvater. Man kann sagen, die Familie hat die Politik Indiens in den letzten 60 Jahren beherrscht. Herr Wagner, diese Herkunft aus gutem Haus, ist das für Rahul Gandhi ein Vorteil oder ein Makel?
Es ist, glaube ich, gemixt, weil man muss natürlich sehen in Indien, dass natürlich die Rolle von Dynastien ja durchaus auch sehr positiv gesehen wird. Wir haben ja in vielen Bundesstaaten natürlich politische Dynastien. Das ist jetzt nichts wirklich Neues. Allerdings, und das schlägt natürlich für Herrn Modi zu Buche, er kommt eben aus einer unteren Kaste. Er war ja Teeverkäufer. Das heißt, da hat er natürlich auch das Image des einfachen Mannes.
Er inszeniert sich auch gerne als Selfmade.
Er inszeniert sich natürlich auch gerne in dieser Rolle. Also von daher ist die Rolle von Dynastien natürlich sehr zwiespältig. Allerdings natürlich bei der Gandhi-Dynastie ist es natürlich hauptsächlich negativ. Die Partei ist natürlich mit vielen Korruptionsskandalen auch verbunden. Rahul hat ja auch seine Schwester Priyanka neulich zur Wahlkampfmanagerin in Uttar Pradesh gemacht, also in dem Bundesland, in dem auch der traditionelle Wahlkreis der Familie liegt. Viele spekulieren darauf, dass seine Schwester irgendwann auch nochmal eine stärkere Rolle in der Partei spielen wird. Aber generell muss man natürlich sagen, Familie, Familienbindung wird im politischen System Indiens nicht unbedingt als etwas Negatives gesehen. Wir haben ja hier in Deutschland immer den Spruch gehabt, dass sich Politiker als Enkel von Adenauer inszeniert haben, was eine schöne Metapher war. In Indien kann das durchaus auch als Qualitätsnachweis gelten, dass man eben eine Dynastie auch in dritter, vierter Generation vertritt.
Gleichzeitig ist aber wirklich spannend, dass für Modi als Populisten gerade dort so eine Dynastie als Gegenspieler zu haben, echt ein hilfreiches Element ist. Ja, Populisten bauen sich ja sozusagen als Vertreter des wahren Volkes gegen die korrupte Elite auf. Und das ist genau das Bild, was schon im Wahlkampf 2014 propagiert wurde. Modi als nicht korrupter Politiker, self-made man gegen diese korrupte Elite aus der Kongresspartei. Und dieses Bild versucht er jetzt eben weiterhin auch in diesem Wahlkampf zu vermitteln.
Die britische Wochenzeitung The Economist hat vor kurzem geschrieben, Indien sei im Moment als Gesellschaft so polarisiert wie noch nie seit der Unabhängigkeit. Und die ist immerhin schon 72 Jahre her. Sie als professionelle Beobachter dieses Landes, teilen Sie diesen Eindruck einer zunehmenden Spaltung?
Ja, definitiv. Also finde ich schon, dass Indien einen Rechtsruck gemacht hat. Das liegt gar nicht so sehr daran, dass Narendra Modi hier den absoluten Hindu-Nationalismus propagieren würde, sondern ich glaube einfach, es liegt daran, dass sich viele Hindus einfach, weil er aus einer hindu-nationalistischen Partei natürlich auch kommt, auch wo er groß geworden ist, in dieser Jugendorganisation RSS, scharfe Kritiker sagen, das sei vergleichbar mit der Hitler-Organisation. Da ist es schon, wo er herkommt, fühlen sich einfach viele Leute motiviert, ihr Hindu-Dasein weiter nach außen zu kehren. Er hat auch einen Staatspräsidenten eingesetzt in dem bevölkerungsreichsten Bundesland hier in Uttar Pradesh. Und das muss man sagen, der ist wirklich ein Hardcore-Hetzer gegen Muslime. Also der hat schon so Sachen gesagt wie, für jeden ermordeten Hindu müssten hunderte Muslime sterben, oder er bezeichnet Muslime als zweibeinige Tiere. Also das ist schon auch hier, finde ich, in den sozialen Netzwerken wesentlich polarisierender geworden, was zumindest da auf der einen Seite angeht, Hindus gegen Muslime. Und es gibt tatsächlich auch dieses, wir sind die Bewahrer der säkularen Demokratie versus Hindutva, also Hindu-Nationalismus. Doch, das finde ich, das kann man definitiv beobachten.
Mit Modi ist eben eine neue politische Ideologie an die Macht gekommen, der sogenannte Hindu-Nationalismus. Rund 80% der Inder sind Hindus. Es handelt sich also um den Glauben der Mehrheitsgesellschaft. Frau Destradi, macht Modi Politik im Namen der Religion?
Ja und nein, vielleicht nochmal kurz. Es ist eigentlich keine neue politische Ideologie. Der Hindu-Nationalismus hat schon seine Wurzeln in der Unabhängigkeitsbewegung. Er hat jetzt nur quasi wirklich an Macht und an Kraft gewonnen durch diesen ganz substanziellen Aufstieg der BJP. Modi fährt eine sehr schlaue Strategie, würde ich sagen. Er hetzt selber nicht offen gegen Muslime wie Yogi Adityanath, also dieser Chief Minister in Uttar Pradesh, das tut zum Beispiel. Also es gab jetzt im Wahlkampf schon einige, na, durchaus problematische Aussagen, aber im Grunde hält sich Modi eher zurück. Und was wir sehen ist, dass Leute aus seinem Umfeld, aus der Partei, diesen hindu-nationalistischen, religiös polarisierenden Diskurs eher pflegen. Modi steht so ein bisschen darüber und hält sich aber auch immer und hat sich rausgehalten als Premierminister bei sehr vielen Gelegenheiten in Fällen von Lynchjustiz, von der Tötung von Muslimen auf den Verdacht hin, Rindfleisch besessen zu haben. Es gibt vigilante Gruppen zum Schutz der heiligen Kühe. Da wurde sehr wenig getan. Ja, das heißt, Modi schweigt und betreibt das nicht offensiv. Und das ist eben seine Strategie.
Nein, also die Spaltung der Gesellschaft ist natürlich dramatisch vorangeschritten in den letzten Jahren. Man muss allerdings natürlich auch immer im Hinterkopf halten, natürlich haben wir 80% Hindus, aber es haben ja bei der letzten Wahl nur 31% der Bevölkerung für die BJP gewählt, also für die Partei von Premierminister Modi. Viele Beobachter befürchten eben auch gerade jetzt bei dieser Wahl, dass wenn er eben nochmal wiedergewählt wird, dass eben dann in der nächsten Wahl oder in der nächsten Amtsperiode eben wir eine deutlich stärkere Durchsetzung von solchen hindu-nationalistischen Ideen haben. Wir haben das bereits gesehen im Bildungssystem, wo die BJP natürlich versucht, ihre Lehrinhalte jetzt in Schulbüchern durchzudrücken. Also deshalb hat diese Wahl schon eine Bedeutung und der Hindu-Nationalismus, obwohl er eben 80% der Hindus anspricht, hat aber natürlich keine, bislang zumindest noch keine Mehrheit, auch innerhalb des hinduistischen Blocks.
Wobei, wenn Sie sagen, die Einheit Indiens sei in Gefahr, man fragt sich ja aus westlicher Sicht ohnehin, was hält die größte Demokratie der Welt überhaupt zusammen? Wie funktioniert das? Mehr als 1,3 Milliarden Einwohner, darunter Angehörige aller Religionen, Hindus, Muslime, Christen, Buddhisten, Juden. Dazu ein Kastensystem, das die soziale Architektur der Gesellschaft prägt. Angesichts dieser Unterschiede, diesem Gewirr an Vielfalt und Differenz, Frau Dietrich, was hält dieses Land zusammen?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage, weil die Menschen natürlich auch unglaublich unterschiedlich sind. Es sind auch noch verschiedene Ethnien hier. Man hat mal irgendwie nachgewiesen, dass es mindestens über 700 anerkannte Sprachen gibt hier in diesem Land. Geht man einmal in den Süden des Landes, verstehen die ihren eigenen Premierminister quasi auch gar nicht, weil da unten kaum einer Hindi spricht. Aber ich glaube, bis auf die Region in Kaschmir gibt es schon ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu sagen, ich bin Inder. Also auch die Menschen aus Südindien sind stolz darauf zu sagen, dass sie Inder sind. Und das gibt vielleicht jetzt auch Modi nochmal die Chance mit diesem Patriotismus, was Frau Destari eben nochmal so anschaulich auch erklärt hat, dass, womit er jetzt quasi auch ja versucht, seinen Wahlkampf zu machen. Er ist der Beschützer aller Inder, so stellt er sich dar. Und er würde auch vermeiden zu sagen, dass er nur für die Hindus da ist. Also er ist der Beschützer von Seiten Pakistans aus. Diese Geschichte, die er da oben, dass sie den Satelliten abgeschossen haben, er gibt sich jetzt sogar als Wächter aus dem All heraus sozusagen. Also er ist auch sehr bemüht, dieses ganze Land zusammenzuhalten. Und vielleicht ist das eine der Erklärungen, dass es doch einen Patriotismus hier gibt und den Wunsch danach, dass dieses Land nach vorne kommt, dass man eben nicht mehr noch die ehemalige Kolonie der Briten ist, dass man nicht das Land ist, wo es so viele hungrige Kinder gibt, dass man nicht das Land ist, wo die Bauern noch sterben, sondern ganz im Gegenteil. Und da findet Modi natürlich auch genau den Punkt bei vielen Leuten hier, dass Indien ein aufstrebendes offenes Schwellenland ist, dass Indien ein Land ist, was uns nach vorne bringt. Und das zeigt er natürlich auch, indem er dann sozusagen bis in den Weltall hinein jetzt mit anderen Weltmächten sozusagen da konkurrieren kann. Das ist vielleicht eine Sache, die das Ganze hier zusammenschweißt.
Der Wunsch nach einem anderen Indien, ist das, was die Inder eint?
Ja, ich würde sagen, wenn wir die Frage stellen nach der Einheit des Landes, kann man natürlich auch antworten, die Inder haben so etwas entwickelt, was wir im Deutschen auch kennen in unserer Diskussion als Verfassungspatriotismus. Das heißt, trotz all dieser genannten Unterschiede, und ich sage auch immer, es gibt keine heterogene Gesellschaft auf diesem Planeten als die indische, denken Sie dran, es gibt über 3000 verschiedene Kasten, vermutlich noch mehr, wir wissen es nicht genau, aber es gibt doch eine Verpflichtung, zumindest mal der jeweiligen politischen Eliten auf die indische Verfassung, es gibt die entsprechenden Institutionen, hier sehen auch viele Beobachter ein Problem, denn Modi hat natürlich auch in den letzten Jahren sich immer wieder mit verschiedenen Institutionen angelegt, hat sie auch zum Teil unterhöhlt, da fürchten viele, das könnte weiter zunehmen, aber die Frage nach der Einheit beantwortet sich für mich auch ein Stück weit aus den gemeinsamen Institutionen, die bislang funktionieren, die diesem Land wirklich die institutionelle Stabilität geben, trotz dieser politischen Ausschläge, in welche Richtung auch immer, und eben auch das die Verpflichtung auf eine gemeinsame Verfassung, die eben trotz der sprachlichen Unterschiede eben für die Menschen im Süden genauso Geltung hat wie für die Stammesbevölkerung im Nordosten des Landes.
Frau Destrali, wobei in dieser Verfassung ja steht, Indien ist ein säkularer Staat.
Ja, das auf jeden Fall. Und das ist eben das Prinzip, was es gilt aufrechtzuerhalten sozusagen oder was am stärksten in Gefahr ist im Moment. Was ich noch hinzufügen würde zur Frage, wieso ist Indien eigentlich noch nicht auseinandergefallen, und das ist vielleicht ein bisschen paradox, gerade aufgrund dieser Vielfalt. Es gibt so viele Konfliktlinien in diesem Land entlang religiöser Linien, ethnischer Linien, Kastenkonflikte, regionale Konflikte, um Wasserverteilung, alles Mögliche. Aber das Interessante ist, dass diese Konfliktlinien eben quer zueinander liegen, sich überschneiden, sodass es eben nicht eine einzige landesweite große Konfliktlinie gibt, die das Land komplett spalten würde. So. Also, und ich denke, gerade hier liegt eben die Gefahr, die wir gerade sehen, dieser verstärkten Polarisierung auf einer religiösen Konfliktlinie. Wenn der dominante Konflikt Hindus gegen Muslime wird, dann droht dieses ganze Gleichgewicht im Chaos, was es gibt, im Grunde auseinanderzubrechen.
Das ist ein Aspekt, der in der indischen Diskussion eigentlich nicht neu ist. Der wird auch seit vielen Jahren diskutiert. Also das interessante Phänomen, was Kollegin Destrati gerade ansprach, ist, Indien ist ja politisch eine Minderheitsgesellschaft. Also sprich, sie haben keine sozialstrukturelle Gruppe, die eine Mehrheit ist. Selbst die 80% Hindus zerfallen in Dutzende von Sprachkastengruppen, ethnischen Gruppen, Stammesgruppen und. So, und da ist die Gefahr, und das sehen natürlich auch viele Beobachter, dass der Hindu-Nationalismus in dem Moment, wenn es ihm wirklich gelingen sollte, 80% Hindus zu einem politischen Block, sagen wir von 60-70% zu machen, dass es dann eben massiv gegen diese Minderheiten gehen würde. Wir haben ja auch einen Wahlkampfpunkt im Programm der BJP, ist die Durchsetzung eines einheitlichen Zivilrechts, was sich massiv gegen die Privilegien von religiösen Minderheiten richten würde. Und das wäre, glaube ich, die Gefahr, aber das ist keine neue Erkenntnis, das haben indische Autoren schon vor vielen Jahren debattiert, dass darin eigentlich die eigentliche Gefahr besteht, dass dann die Einheit des Landes eben sehr stark gefährdet sein würde.
Frau Destrali, seit über 70 Jahren streitet sich Indien mit dem überwiegend von Muslimen bewohnten Pakistan um die Provinz Kaschmir. Vor kurzem flammte der Konflikt der beiden Atommächte wieder auf. Auch eine Folge von Modis politischer Islamophobie?
Jein. Der Konflikt mit Pakistan, wie Sie sagten, der besteht seit der Unabhängigkeit. Und ich würde nicht pauschal sagen, dass die Islamophobie Modis im Inneren sich außenpolitisch eins zu eins widerspiegelt. Ja, das heißt, wir sehen, dass Modi beispielsweise zu Ländern im Nahen Osten wie dem Iran und Saudi-Arabien, zu allen möglichen Akteuren im Nahen Osten, zu muslimisch geprägten Ländern die Beziehungen verbessert hat. Ja, aber Pakistan ist natürlich eben ein hilfreiches Thema, auch gerade jetzt im Wahlkampf, um eben Ängste zu schüren und das Thema der nationalen Sicherheit raufzuspielen. Und natürlich ist Pakistan als Heimat der Muslime Südasiens, so wie es gegründet wurde nach der Unabhängigkeit, ja auch der Gegenspieler des säkularen Indiens. Und es wird immer implizit eben diese Verbindung nun unter der hindu-nationalistischen Regierung geschaffen zwischen Pakistan und Muslimen im Inneren. alle, die sich vielleicht etwas kritisch über die indische Politik gegenüber Pakistan äußern, gelten gleich als antinational, als Nestbeschmutzer. Das also heißt, quasi es gibt durchaus diese Verquickung.
Ja, quasi die fünfte Kolonne Pakistans.
So etwas in der Art, so läuft das im Diskurs und das ist natürlich extrem problematisch, weil jede Art von Hinterfragen der Politik der Regierung, jetzt nicht nur in der Sicherheitspolitik, auch in anderen Bereichen, immer wieder genutzt wird, um Kritiker eben stillzulegen und als Nestbeschmutzer, als Anti-National darzustellen. Das ist natürlich problematisch.
Für immer Schwellenland, Indien vor der Parlamentswahl, das ist heute unser Thema im SWR2-Forum. Frau Destradi, nach der Parlamentswahl 2014 haben Sie in einer Analyse geschrieben, dieser Wahlsieg Modis ist ein deutliches Mandat für den Wandel. Hat denn dieser Wandel stattgefunden?
Nein, nicht wie gehofft. Indien steht wirtschaftlich nicht schlecht da, hat relativ konstant Wachstumsraten von über 7%. Von den aufstrebenden Mächten, wir haben die Krisen in Brasilien, in Südafrika gesehen, ist neben China Indien eigentlich nur noch die einzige verbleibende aufstrebende Macht in dem Sinne. Gleichzeitig hat Modi diese Achedin, diese guten, besseren Tage, die er versprochen hat, für viele, viele Inder nicht wirklich geschaffen. Das heißt, das Problem ist vor allem die Schaffung von Jobs. Ja, ja. Was wir hier sehen ist, was Jobless Growth genannt wird, Wachstum, ohne dass ausreichend Arbeitsplätze geschaffen würden. 1 Million Arbeitsplätze pro Monat, das ist die Zahl, die immer kursiert, müssten geschaffen werden, um die ganzen Schulabgänger, die ganzen jungen Menschen, die auf den Arbeitsmarkt drängen, aufzufangen. Hm. Und hier steht Modi vor einem strukturellen Problem, was aber auch einfach enorm schwer zu lösen ist. Das heißt, mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist in der völlig unproduktiven Landwirtschaft beschäftigt und da kann man nicht viel machen. Der sehr starke, erfolgreiche Dienstleistungssektor, der IT-Sektor, kann nicht diese ganzen, zum Teil sehr schlecht ausgebildeten Arbeitskräfte ausnehmen. Das heißt, den Industriesektor zu pushen, das ist das einzig denkbare Rezept und das, was Modi versucht hat. Unter anderem mit der sogenannten Make-in-India-Kampagne, wo er versucht hat, ausländische Investoren anzuziehen. Das hat aber nicht so gut geklappt, wie er hofft. Ja, und die Investitionen, die eingegangen sind, lagen weit unter dem erhofften Niveau, sind vor allem wieder in den IT-Sektor, in den Dienstleistungssektor geflossen. Aber einen Industriesektor aufzubauen, das tut man auch nicht von heute auf morgen. Und das ist das, was die BJP jetzt auch argumentiert. Ja, wir hatten 5 Jahre, Congress hatte 7 Jahrzehnte, um was zu ändern und hat es nicht geschafft.
Ja, Herr Wagner, das ist ja eine paradoxe Situation. Hohe Arbeitslosigkeit und das, obwohl die Wirtschaft seit Jahren wächst. Wie ist das zu erklären?
Ja, wir haben genau dieses Problem in Indien, dass eigentlich der Anteil des verarbeitenden Sektors, also der Industrie am Bruttosozialprodukt, eigentlich schon seit über 20 Jahren mehr oder weniger stagniert. Das heißt, keine Regierung hat es eigentlich geschafft in den letzten 20 Jahren, da war ja auch die Opposition an der Macht, diesen Industriesektor mal nachhaltig aufzubauen. Das ist bei Modi auch etwas zwiespältig, weil wir haben natürlich am Anfang, als wir 2014, es gibt ja in der BJP auch einen stark wirtschaftsliberalen Flügel, aber es gibt eben auch einen sehr, sagen wir mal, protektionistischen Flügel. Und man hat schon den Eindruck, dass dieser protektionistische Flügel in den letzten Jahren wieder gerade aus innenpolitischen Erwägungen an Bedeutung gewonnen hat. Man sieht es darin, dass Herr Modi hat kein Freihandelsabkommen unterschrieben. Obwohl natürlich viele argumentiert haben, ja, Indien müsse sich jetzt in den Weltmarkt integrieren. Ja, bitte gerne. Aber die notwendigen Schritte hat man dazu nicht getan. Es ist zudem ein Problem, weil natürlich Indien immer darauf spekuliert hat, dass wenn das Wachstum in China, die Löhne ziehen an, ausländische Firmen verlagern ihre Produktion in andere Städten, dann hat man immer argumentiert, ja, dann kommen diese Firmen nach Indien. Ist leider nicht passiert, weil die Infrastruktur einfach immer noch, trotz aller Verbesserungen im Vergleich zu anderen Schwellenländern in Südostasien, freundlich formuliert schlecht ist. Das heißt, es gibt für ausländische Firmen relativ wenig Anreiz, in Indien zu investieren. Man hat dann so Phänomene gehabt wie nachträgliche Besteuerung von Unternehmen, was jetzt nicht gerade die Wirtschaftsfreundlichkeit erhöht hat. Wo man einen Erfolg erzielt hat, und das war auch ein großes Teil des Regierungsprogramms von Herrn Modi, es gibt ja von der Weltbank den Ease of Doing Business Index, also wie soll man sagen, den Geschäftsklima-Index im globalen Kontext. Und da hat Herr Modi deutliche Erfolge erzielt. Als er sein Amt angetreten hat, war Indien auf Rang 130 ungefähr. Jetzt ist man unter den Top 70 oder ich meine Rang 77. Also da hat man schon deutliche Verbesserungen gehabt. Aber generell ist es eigentlich ein strukturelles Problem, dass man nicht weiß, wie man mittel- bis langfristig einen Industriesektor aufbaut. Vor allem, weil natürlich auch Prozesse der Automatisierung gar nicht mehr diese Arbeitsplatzschaffung in Zukunft ermöglichen werden, was wir eben im chinesischen Modell oder in südostasiatischen Ländern gesehen haben. Also da geht man, glaube ich, auf indischer Seite sehr schweren Zeiten entgegen.
Ich denke auch, dass man das nicht Modi vorwerfen kann in dem Fall. Also da bin ich ganz bei den anderen beiden gerade. Das Problem ist nur, das ist vielleicht das Einzige, was man Modi vorwerfen kann, dass er das natürlich gesagt hat. Also der ist jemand, der den Mund wahnsinnig voll nimmt, der eben als Populist all diese Kampagnen machen kann er hervorragend. Und die sind dann wirklich auch überall auf allen Straßen hier in Indien sichtbar. Es gab diese eine Kampagne, dass man Indien wieder sauber machen sollte. Die Zeichen dafür war diese kreisrunde Brille von Mahatma Gandhi. Diese Plakate kleben bis im letzten Dorf irgendwo. Und er hat auch versucht, da Toiletten aufzubauen und so. Das heißt, er ist im Moment noch eher so derjenige, der diese Kampagnen weit vorantreibt und das auch schafft, dass zumindest da ja so ein Awareness ist, also dass die Leute das dann auch wahrnehmen, was er eigentlich vorhat, das Durchsetzen in diesem Riesenland. Und da finde ich wiederum, kann man ihm dann vielleicht nicht so einen großen Vorwurf machen. Das ist wirklich schwierig. Und dann ist immer die große Frage, die Hälfte der Inder ist jünger als 25. Was ist das? Ist das ein Wettbewerbsvorteil? So hat er es am Anfang ausgelegt. Oder ist das vielleicht einfach eine tickende Zeitbombe, weil für die wirklich wie auch irgendwo Jobs geschaffen werden.
Ja, das ist ja die Frage. Vor allem für die Jüngeren fehlen die Jobs. In den Städten ist unter den 15- bis 29-Jährigen fast jeder Fünfte arbeitslos. Und jedes Jahr drängen eben 10 bis 12 Millionen junge Inder neu auf den Arbeitsmarkt. Entsteht da eine Jugend ohne Zukunft?
Ja, ich glaube, diese Jugend ist schon längst da. Das erklärt natürlich auch, warum wir so einen großen nicht organisierten Sektor haben. Selbst die offiziellen Zahlen zeigen ja, dass über 90% quasi im nicht organisierten Bereich tätig sind. Das heißt, der Bereich, da gibt's keine Sozialversicherung, da gibt's keine Arbeitsverträge, nichts. Und das ist natürlich leider die Zukunft. Und deshalb finde ich, das ist eigentlich das größte oder eine der größten Herausforderungen, wie man hier eine vernünftige Wirtschaftspolitik mittel- bis langfristig fährt. Und da hat diese Regierung mir bislang eben nicht deutlich machen können, wie das aussehen kann, weil es ist natürlich das Problem, die Arbeitsplätze zu schaffen. Die kann man dann natürlich im unteren Dienstleistungssektor machen, ja. Aber wir haben in Indien natürlich auch das Phänomen, was wir in vielen anderen Schwellenländern beobachten, dass die Arbeitslosigkeit vor allem unter den gebildeten Schichten höher ist. Und das ist natürlich mittel- bis langfristig ein großes Problem. Ich glaube, jeder von uns hier kann im Subkontinent eine Reihe von Aufstandsbewegungen benennen, die maßgeblich von Studenten und Studentinnen initiiert worden sind.
Aber Frau Dietrich, diese vielen jungen Leute ohne Perspektive, was machen die?
Also im Moment sehen wir sie noch nicht hier in großen Massen und Demonstrationen auf den Straßen rumlaufen. Ich glaube, es ist in Indien sehr oft, dass es oft auch noch über Vitamin B läuft. Das heißt also, wenn das noch nicht so ein komplettes Massenphänomen ist, gibt es immer irgendjemanden, der sich da durchmogelt. Entweder haben die Leute Kontakte noch von ihren Eltern und sind als reiche Kinder geboren worden, oder es gibt unheimlich viele, auch wirklich in der unteren Mittelklasse, Menschen, die versuchen, den Kindern eine gute Ausbildung zu geben. Dann gehen die erstmal auf irgendwelche Institute, die teuer bezahlt werden müssen. Diese Institute versprechen, dass die auf die guten Universitäten kommen. Die tauschen sich mit Geld aus, die einen geben den anderen Geld, damit die ihre Absolventen übernehmen. Das Gleiche gilt auch so auf den Universitäten. Und die Universitäten versprechen dann, dass die Absolventen auch alle Jobs bekommen. Das heißt, es gibt definitiv auch immer noch genügend Menschen, die einen Job haben. Die Frage ist, was für einen Job haben die? Und damit sind viele auch sehr unzufrieden hier. Das heißt, die haben eigentlich einen Master auf weiß ich nicht was und haben eine sehr gute Ausbildung und sind dann irgendwo in einem Callcenter untergebracht, nur damit man nachher zeigen kann, unsere Absolventen sind alle von irgendwelchen Firmen übernommen worden. Ich glaube, das wird irgendwann auch mal hier zu einem großen Clash kommen.
Ein Aspekt, der vielleicht auch in diese Richtung geht. Wir haben ja in den letzten Jahren auch beobachtet, dass es eine verstärkte Mobilisierung von Kastengruppen gibt für Quoten. Und das ist ja für uns hier im mitteleuropäischen Kontext immer sehr schwer nachzuvollziehen. Aber ich glaube, das ist auch ein Ausdruck genau dieser Entwicklung, dass man natürlich über diese Quotensysteme, die der indische Staat ja für verschiedene Kastengruppen bereithält, natürlich sich erhofft, einen Zugang nicht nur eben zur Bildung, sondern auch zu Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst zu sichern. Und das zeigt für mich ein Stück weit leider dann auch das Scheitern von staatlicher Wirtschaftspolitik, weil eben die Leute wissen, sie können sich nicht darauf verlassen, dass es die entsprechenden Jobs gibt, die über die Wirtschaft dann geschaffen werden, sondern man setzt natürlich dann die Hoffnung auf staatliche Quoten, wo es dann eben Nischen für bestimmte Kastengruppen in Bundesstaaten geben wird, um eben auf die Art und Weise sich einen zukünftigen Arbeitsplatz zu sichern.
Frau Destrali, der Journalist Jan Ross war 5 Jahre lang als Korrespondent für die Wochenzeitung Die Zeit in Neu-Delhi. Er beschreibt Indien als eine, Zitat, hochgradig ungleiche Gesellschaft mit bitterer Armut von Abermillionen Menschen, patriarchalischer Entmündigung von ungezählten Frauen und einem Kastensystem, das die Leute am Fuß der Sozialpyramide mit teilweise schockierender Verachtung behandelt. Ist Indien aus westlicher Perspektive ein deprimierendes Land?
Ja und nein. Also das stimmt natürlich alles, aber ich finde, es muss trotzdem auch noch betont werden, dass Indien in den letzten Jahrzehnten wahnsinnige Fortschritte gemacht hat bei der Armutsbekämpfung und bei der sogenannten menschlichen Entwicklung. Die Ungleichheit hat zugenommen. Das ist natürlich das Problem. Ja, der Gini-Koeffizient ist im letzten Jahrzehnt gestiegen. Diese Ungleichheit zwischen extrem Reichen und dieser wachsenden, trotzdem sehr armen, niedrigen Mittelschicht und den immer noch absolut Armen, die Ungleichheit hat zugenommen. Gleichzeitig wurden aber Millionen Menschen tatsächlich aus der Armut geholt. Und das erklärt aber auch diese gleichzeitig bestehende Aufbruchsstimmung im Land. Ja, wir haben bisher natürlich viele der Probleme betont und die will ich auf keinen Fall versuchen, irgendwie schön zu malen. Aber gleichzeitig ist immer noch diese Hoffnung auf den Aufbruch und dieser unglaublich nach vorne gerichtete Blick in die Zukunft, wenn man mit den Menschen spricht, das kann man sich in Europa irgendwie gar nicht vorstellen, dass auch bei so düsteren Bedingungen eben so viel Hoffnung für die Zukunft besteht. Und ich denke auch das, um wieder zum Wahlkampf zurückzukommen, auch da schafft es Modi und hat es Modi bisher geschafft, eben sich als Vertreter oder als Anführer darzustellen einer Bewegung, die wirklich Hoffnung bringt für diese ganzen jungen Menschen, die irgendwie immer noch an ihn glauben. Ja, das ist schon erstaunlich.
Frau Dietrich, Frau Destrali hat von der zunehmenden Ungleichheit gesprochen. Wie erleben Sie die im Alltag?
Es ist natürlich zu sehen, aber ich finde auch eher, ehrlich gesagt, dass ich glaube, die Inder wären alle super enttäuscht gewesen, wenn die jetzt diesen Absatz von Jan Ross gelesen hätten, weil die würden ihr Land selber niemals so beschreiben. Auch um dieser Ungleichheit entgegenzutreten, gibt es natürlich diese Quoten. Das heißt, dass sehr viele, wie Frau Destrali gerade gesagt hat, auch durch die Quoten aus der Armut rausgekommen sind, weil sie wissen, dass sie in bestimmte Jobs hineinkommen. Aber ich muss nur vor die Tür treten, ehrlich gesagt, und sehe diese Ungleichheiten tagtäglich. Ich glaube, die hat es aber immer schon gegeben, weil wir wohnen oder haben das Studio hier natürlich in einem besseren Viertel in Neu-Delhi. Hier werden überall neue Häuser gebaut. Auch da sieht man eine Aufbruchstimmung. Also entweder kommen auf bisherige Häuser viele neue Stockwerke obendrauf oder die alten werden einfach abgerissen. Und es wird hier viel investiert und neu gebaut. Das ist eine schicke Wohngegend. Ich sehe dann aber, wenn ich jetzt nur aus dem Fenster schaue hier, natürlich die Tagelöhner, die auf dieser Wanderbaustelle sind quasi. Die sind jetzt für ein Jahr hier. Die haben ihre 10 Kinder mit dabei, weil es verschiedene Familien natürlich da sind. Die leben alle auf der Baustelle. Die haben da keinen Strom, erst in dem Moment, wo der Strom da angeschlossen wird. Die holen sich Wasser zum Teil hier bei uns aus dem Studio, um das mit abzukochen. Und die Kinder gehen alle nicht in die Schule, weil die nicht in Neu-Delhi gemeldet sind, sondern eigentlich irgendwo aus dem Land kommen. Und diese Wanderarbeiter in den Städten, die gibt's natürlich zuhauf. Es gibt hier Kinder, die immer noch auf den Straßen betteln und das direkt neben dem 5-Sterne-Hotel. Also diese Unterschiede, die muss man gar nicht suchen in Indien, die springen einen eigentlich direkt an.
Für immer Schwellenland, Indien vor der Parlamentswahl, darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum. Indien gehört zu den 10 größten Volkswirtschaften der Erde. Seine Wirtschaft wächst und wächst so schnell, dass Premierminister Modi schon von einem indischen Jahrhundert spricht. Trotzdem, wir haben die Probleme angesprochen, hohe Arbeitslosigkeit, Armut und abgesehen von einigen Branchen wie der IT-Industrie oder dem Pharmawesen ist die indische Wirtschaft international nicht konkurrenzfähig. Herr Wagner, ist Indien wirklich der Gigant, als der er oft bezeichnet wird, oder doch nur ein Scheinriese?
Na, es ist natürlich wie so oft in Indien beides. Es ist natürlich in vielerlei Hinsicht ein Gigant. Man kann sich überlegen, Indien hat, rechnen wir der Einfachheit halber mal mit 1 Milliarde Menschen, eine Mittelschicht, die wird immer so ungefähr 5 bis 10, vielleicht 15% der Bevölkerung geschätzt. Das heißt, es sind 100 bis 150 Millionen Menschen. Und 100 bis 150 Millionen Menschen sind dann im globalen Kontext doch eine ordentliche Zahl. Damit sind sie nämlich schon unter den 10 größten Staaten dieser Welt. Das heißt, der indische Markt, das ist natürlich ein großes Versprechen auf die Zukunft. Das ist natürlich ein Faktum, das im internationalen Kontext zieht. Auf der anderen Seite tut man sich aber schwer, weil natürlich, Sie sagten es ja bereits, es nicht so richtig Produkte gibt, die wir unmittelbar mit Indien verbinden. Es gibt in Indien ja mittlerweile auch eine Diskussion, dass man gerne mehr indische Waren in Indien verkaufen würde, aber auf allen Produkten, wenn man sie umdreht und sieht, wo kommen sie her, steht immer Made in China. Das zeigt aber nur, dass die indische Industrie hier eben doch massive Probleme hat, mittel- bis langfristig sich als ein Player im internationalen Kontext zu etablieren. Deshalb ist es natürlich ein Scheinriese, ja, aber es hat natürlich schon eine Bedeutung, weil eben auch der Dienstleistungssektor, die potenzielle Größe des Binnenmarktes, das sind natürlich schon Aspekte, die natürlich auch im internationalen Wettbewerb dem Land mittel- bis langfristig ganz klar eine wichtige Rolle geben werden.
Frau Destradi, wenn wir mal auf die politische Ebene blicken, Sie sagen, das Leitmotiv Indiens in seiner Außenpolitik sei es, eine angemessene Stellung in der Welt zu finden. Wo genau sehen sich denn die Inder?
Dieser Satz, seinen angemessenen Platz in der Welt zu finden, its rightful place in the world, das ist interessant, das hat der Staatsgründer und erste Premierminister Nehru in der Nacht der indischen Unabhängigkeit schon gesagt und alle Mitglieder der verfassungsgebenden Versammlung aufgefordert, ein Versprechen abzulegen, dass sie sich eben engagieren würden, damit Indien diesen angemessenen Platz in der Welt erlangt. Und ich würde wirklich argumentieren, dass in den letzten 7 Jahrzehnten das zentrale Thema der indischen Außenpolitik das zentrale Ziel gewesen ist. Und unter Modi eben umso mehr. Indien möchte Anerkennung für seinen Status als Großmacht und das, in dem eben argumentiert wird, man sei eine große Zivilisation, die auf eine Jahrtausende alte Geschichte zurückblickt und eben nach dieser Zeit als Kolonie und nach diesen Erniedrigungen hat man es eben nun verdient, diesen richtigen Platz in der Welt zu erlangen. Und ich würde auch argumentieren, Indien ist außenpolitisch auf der globalen Ebene und auch unter Modi recht erfolgreich gewesen damit. Indien hat seine Beziehung zu allen wichtigen internationalen Akteuren verbessert nach dem Ende des Kalten Krieges. Es gab in den letzten Jahren eine starke Annäherung an die USA. Indien wird ernst genommen als internationaler Partner. Und selbst unter dem Populisten Modi hat sich Indien sehr kooperativ auch in einigen Bereichen der Global Governance gezeigt. In der Klimapolitik zum Beispiel war Modi beim Klimagipfel in Paris 2015 recht kooperativ, ja, auch im Vergleich zu seinen nicht populistischen Vorgängern. Ich würde sagen, auf der globalen Ebene hat Indien außenpolitisch durchaus Erfolge erzielt in dieser Frage, Anerkennung zu finden als eine ernstzunehmende Großmacht. In der regionalen Außenpolitik gibt es ganz andere Probleme, aber darauf können wir später noch zu sprechen kommen.
Ja, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Das Problem heißt China.
Ja, und Pakistan. Genau. Ein sehr, sehr schwieriges Umfeld, in dem sich Indien da befindet.
Ja, aber sehen sich die Inder auf Augenhöhe mit China?
Nein, man schielt immer auf China. Man denkt natürlich, man sei so als Zivilisation mindestens genauso wichtig und ernst zu nehmen. Und gleichzeitig fühlt man sich durchaus von China bedroht, eingekreist. Chinas Einfluss in Indiens regionaler Nachbarschaft, in kleinen Ländern, wo Indien traditionell eigentlich immer den größten Einfluss hatte, Nepal zum Beispiel, Sri Lanka, da wächst Chinas Einfluss über die Jahre. China baut Häfen im Indischen Ozean. Indien fühlt sich dadurch eingekreist. Und es gab ja auch einen Zwischenfall an der Grenze zu Bhutan, wo indische und chinesische Truppen sich in so einem Hochgebirgsgebiet gegenüberstanden. Das heißt, dort hat sich Indien zum ersten Mal auch dezidierter positioniert gegen China. Indien macht auch nicht mit bei der chinesischen Belt and Road Initiative, also bei dieser Seidenstraßeninitiative. Man versucht, ja, etwas Widerstand gegen den chinesischen Einfluss zu leisten, aber das gelingt nicht so wirklich.
Diese neue Seidenstraße, vielleicht das größte Infrastrukturprojekt der Menschheitsgeschichte, mit Milliardensummen will man ein weltumspannendes Handelsnetz schaffen, mit Peking im Zentrum. Frau Dietrich, eine klare machtpolitische Strategie, wie kommt das bei den Indern an?
überhaupt nicht gut. Das ist eigentlich genau das, was Frau Distrali gerade sagt, dass die sich quasi nicht nur von dieser Seidenstraße so umzingelt fühlen, sondern eben, dass China gezielt versucht, Indien komplett einzukesseln. Und das dann ausgerechnet noch mit dem, ich meine, China ist ja eher so ein Erzrivale, würde ich mal sagen. Pakistan ein richtiger Erzfeind. Und dass die beiden sich dann jetzt auch noch so miteinander verbünden und versuchen dann Indien da auszuspielen, das kommt hier in Indien überhaupt nicht gut an. Und ich glaube, dass das auch ein großer Faktor ist, warum Indien auf der Weltbühne natürlich jetzt noch mal verstärkt auch mit in den Fokus gerät, weil bei allen Auseinandersetzungen, die es dann eben mit China gibt, ist Indien oder versucht es zumindest in die Waagschale zu werfen, dass es ein Gegner sein könnte, der das irgendwie noch mit aufwiegt. Es ist eine der, ja, wir sagen es mal so im Zitat, größten Demokratien der Welt, auch wenn hier nicht immer alles so rund läuft, aber im Gegensatz zu China kann man das, glaube ich, schon so stehen lassen. Das heißt also, die Hoffnung ist natürlich auch viel, dass Indien da noch viel mit aufwiegen, abwägen kann, um diesen Riesendrachen ja so ein bisschen im Zaum zu halten. Aber viele sagen einfach noch, Indien ist einfach noch nicht so weit. Es ist eher zwar ein Koloss wie so ein Elefant, aber eher noch so ein bisschen der schlafende Elefant.
Also ich glaube, man kann schon sagen, China ist für Indien einfach Dreh- und Angelpunkt der Außenpolitik. Man muss sich ja immer klar machen, man hat schon in den 50er und 60er Jahren über Indien und China gesprochen und damals war Indien immer das Modell im internationalen Kontext. Damals hieß es immer, ja, Indien wird das Vorbild für die dritte Welt, für die dekolonisierten Länder. Heute, jede Statistik, die Sie zur Hand nehmen, wenn Sie Indien und China vergleichen, ist China deutlich vorne. Das heißt, es ist quasi wie ein Stachel im Fleisch unserer indischen Freunde, dass sie eben sehen, dass China im internationalen Kontext in den letzten 10, 20, 30 Jahren dramatisch an Indien vorbeigezogen ist. Das Land hat heute die Stellung, die Indien eigentlich immer angestrebt hat, ja. Aber die indische Außenpolitik hat eben eine Reihe von Schwächen. Man hat keine Mittel, man hat keine Ressourcen, um seine Ansprüche in irgendeiner Form durchzusetzen. Und heute hat man natürlich massiv mit der Seidenstraße-Initiative zu kämpfen, die eine Reihe von Problemen für Indien aufwirft. Denn vor allem auch im Hinblick auf die Nachbarstaaten, jedes indische Unternehmen, das heute in den Nachbarstaaten Bangladesch, Nepal, Sri Lanka Handel macht, begibt sich de facto in, man sagt immer, Belt and Road Country, also ist sozusagen, wo chinesische Firmen sind, wo Chinesen auch mittel- bis langfristig die Standards setzen werden. Und das macht natürlich Indien sehr stark zu schaffen, weil man de facto keine Mittel hat, um adäquat darauf reagieren zu können. Man versucht, eigene Initiativen zu starten mit Ländern wie Japan, aber man hat natürlich einfach nicht die Ressourcen, um hier außenpolitisch mit China mithalten zu können.
Frau Destrade, das, was Herr Wagner beschreibt, Indien ist mit großen Erwartungen gestartet, konnte die nicht erfüllen, wurde von China überholt. Sorgt das bei den Indern für eine Art von Minderwertigkeitskomplex?
Ja, es ist vielleicht ein bisschen fies, es so zu nennen, aber ich würde durchaus sagen, dass man in Indien schon durchaus immer darauf schaut, was China gerade außenpolitisch macht und dass man eben zum Teil versucht, es nachzuahmen. Kurzes Beispiel, die Afrikapolitik, das ist ganz interessant. Da hat China schon recht früh angefangen, große Gipfeltreffen mit Staats- und Regierungschefs afrikanischer Länder abzuhalten. Indien ein paar Jahre später dann auch in kleinerem Ausmaß, ein bisschen weniger erfolgreich. Das heißt, auch in anderen Teilen der Welt, jetzt außerhalb Asiens, versucht Indien eben mit China irgendwie Schritt zu halten, kann aber allein von den Kapazitäten her nicht ganz mithalten. Wo ich aber noch ganz kurz einhaken möchte, ist, manchmal wird ja so die Hoffnung artikuliert, Indien könne als so eine Art demokratisches Gegengewicht zu China an Seite der westlichen Staaten, der USA insbesondere, China ausbalancieren. Das mögen die Inder gar nicht. Ja, was man wirklich nicht möchte, ist sich quasi vom Westen, von den USA instrumentalisieren zu lassen gegen China. Das wird in der Form nicht passieren. Ja, Indien versucht immer auf der außenpolitischen Ebene eine möglichst unabhängige Politik tatsächlich zu verfolgen. Man ist näher am Westen dran jetzt an den USA, aber man wird sich nicht einspannen lassen in so etwas wie eine antichinesische Allianz. Das wird es nicht geben.
Kommen wir zum Schluss dieser Sendung noch einmal kurz zur Parlamentswahl zurück und wagen einen Ausblick. Was wäre das Erste, Frau Dittrich, was ein neuer Premierminister nach der Wahl tun müsste, ob er nun Narendra Modi oder Rahul Gandhi heißt?
Also ich glaube schon, dass die Jobproblematik eins der ganz wichtigen großen Dinge ist, die jetzt nicht unbedingt, jetzt zumindest bei Narendra Modi, nicht scheinbar im Vordergrund steht. aber der versucht ja im Moment eher auf Sachen Sicherheit zu gehen. Aber ich glaube, dass das eine Sache ist, damit das nicht hier irgendwann mal völlig explodiert, muss man dafür sorgen, dass die junge Bevölkerung, und die ist sehr jung, dass man das annimmt und versucht, dem Herr zu werden, dass hier die Menschen demnächst auch genügend Jobs haben.
Frau Destradi, Sie haben das Schlusswort.
Wow. Ja, was ich noch dem neuen indischen Premierminister mit auf den Weg geben würde, wäre natürlich diese Frage des Vermeidens einer allzu starken gesellschaftlichen Polarisierung. Ja, dieses ein mögliches Zurückdrehen dieses angeheizten Diskurses, den wir jetzt beobachten, das wäre ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und was die Außenpolitik angeht, wäre es wirklich wünschenswert, dass Indien es irgendwie schafft, konstruktivere Beziehungen zur eigenen Region, zu den Nachbarn in Südasien aufzubauen. Also deeskalierend in den Beziehungen zu Pakistan zu wirken und irgendwie das ganze Potenzial, was in dieser Region Südasien herrscht, auszuschöpfen, indem man eben es schafft, eine Führungsrolle in der Region zu übernehmen. Das würde ich so dem neuen Premierminister mit auf den Weg geben.
Es gibt viel zu tun für den neuen Premierminister Indiens. Für immer Schwellenland, Indien vor der Parlamentswahl. Das war heute unser Thema im SWR2-Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, der Politikwissenschaftlerin Sandra Destradi vom GIGA-Institut in Hamburg, dem Politikwissenschaftler Christian Wagner von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und bei Silke Dittrich. Sie berichtet für die ARD aus Neu-Delhi. Die Gesprächsleitung hatte Michael Riesel.